Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Wir haben einen guten Heiland und der ist der gute Hirte. Der führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich werde heute ein Thema behandeln, das vielleicht dich auch ein bisschen ermutigt, wenn du Tiefen durchgehen musst. Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Wir sind immer noch Geliebte Gottes, wir sind immer noch Kinder Gottes. Egal, wo wir uns verlaufen haben, er ist der gute Hirte, der uns nachgeht. Ein Religionslehrer erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn und die werde ich auch heute betrachten. Und dann heißt es in dieser Geschichte, da sagt der Religionslehrer in der Klasse und erzählt, dass sie sich alle gefreut haben, als dass der Sohn nach Hause kam. Gab es irgendjemand, der sich nicht freute und dann klein Fritzchen hebt den Finger hoch und sagt, ja, ich weiß, das gemästete Lamm oder das gemästete Kalb, das hat sich nicht gefreut. Denn es wurde ja geschlachtet und dieses gemästete Kalb. Weißt du, irgendjemand ist das Opfer gewesen, auch in der Geschichte. Auch der Herr ist der gute Hirte, der führt uns und leitet uns. Und er liebt uns. Er liebt uns bis zuletzt. Er liebt uns grenzenlos. Und Jesus hat uns gelehrt, und das werde ich auch hier heute Morgen betrachten, er hat uns gelehrt zu beten. Wir sollen aber lieber Vater sagen. Und der Heilige Geist drängt uns und treibt uns und ermutigt uns und gibt uns auch das Zeugnis, die Freiheit, dass wir sagen können, aber lieber Vater. Durch den Heiligen Geist und auch im Namen Jesu Christi. Ich lese hier, dass der verlorene Sohn nach Hause kam. In der Bibel ist in Lukas Kapitel 15 diese Geschichte. 5 ist immer Gnade und Güte und Barmherzigkeit und so weiter. Wenn du irgendwo in der Bibel aufschlägst, 5, das ist immer Güte und Gnade und ja, Gottes Liebe. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und er kehrte zum Vater nach Hause und der Vater, das, als er ihn aufnahm und so weiter, offenbart gleich 5 Dinge, wie Gott uns lieb hat, wie der Vater lieb hat, diesen Lumpen, der alles verprasst hat, der alles verlebt hat, der umarmt ihn, küsst ihn und segnet ihn wieder von vorne. Lukas Kapitel 15, Vers 20, hier diese Geschichte, ganz besonders auf diesem Vers 20 werde ich bleiben. Und da hat dieser verlorene Sohn beim Schweinebauer gesagt, und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mach mich zu einem Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und als er Vater ihn noch von ferne sah, der jammerte es ihn, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Es jammerte den Vater, dass der jetzt nach Hause kommt, so ein Lump, verstehst du, vergammelt, stinkend, aus dem Schweinestall, also nicht schön parfümiert und frisiert und was weiß ich wie. Er kam nach Hause und der Vater küsste ihn. Weißt du, Kuss ist ein Zeichen der Liebe. Und der Sohn sprach zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich bin nicht mehr wert. Weißt du, der hat sich ganz andere Vorstellung von seinem Leben plötzlich gehabt. Jetzt, mein Vater würde mich totschlagen, womöglich. Nein, der Vater hat ihn lieb gehabt. Gott gibt uns nicht auf, Geschwister und Freunde. Aber da sprach der Vater zu seinen Knechten, als sie danach nach Hause kamen, bringt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, denn er kam barfuß nach Hause. Das ist beim Lesen mir erst aufgefallen. Weißt du, dass er barfuß nach Hause kam, wie ein Lump, abgewirtschaftet, bankrott, und gibt ihm gleich Schuhe, bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Geschwister, Gott freut sich, wenn du nach Hause kommst, wenn du dich an ihn wendest, wenn du ihn mal anrufst, wenn du ihm eine Karte schreibst oder dein Gebetsanliegen irgendwo aufschreibst oder eine Bitte ihm vorträgst. Er freut sich. Und er hat ihn gesehen von ferne. Jeden Tag muss er da auf die Berghöhe gegangen sein und runtergeguckt, kommt mein Junge dort unten im Tal oder nicht. Da, wo er vergammelt ist, er liebte ihn, heißt es hier, und er rannte zu ihm, umarmte ihn und küsste ihn. 5 Dinge. Und diese 5 Dinge sind mir so groß. Das erlebe ich, wenn ich zum Heiland komme. Der Herr umarmt mich. Der Herr sieht mich noch, bevor ich geboren wurde. Noch von ferne sieht er mich, er ist der nahe Gott. Er sieht mit dem Fernglas. Er kommt nach Hause. Die nächsten 5 Dinge, die der Vater tut, ist, dass er sagt, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, holt ihn den Ring, legt es an seine Hand. Weißt du, das ist wieder, der gehört dazu, der gehört zu meiner Familie, der ist kein Lump mehr, der ist kein Penner mehr, der ist, was weiß ich, gar nichts, kein Gammler, der ist jetzt ein Sohn von mir wieder. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, da sehe ich hier, was der Vater alles so macht mit diesem Jungen. Holt Schuhe und zieht es ihm an, damit er nicht mehr barfuß läuft, damit es nicht so ärmlich vorkommt. Er soll nicht ärmlich erscheinen. Mein Sohn soll nicht ärmlich dastehen. Weißt du, das ist Geheimnis, ist, wenn Gott uns lieb hat, wir müssen nicht wie Lumpen rumrennen. Wir dürfen stolz sein, Gott liebt mich und ich darf mal Schuhe, schöne Schuhe an meine Füße, auf meine Füße haben. Und dann bringt das gemästete Kalb. Und sein Vater sah ihn schon von Ferne, vom Weiten kommen. Er sah schon an der Gangart, das ist mein Sohn, das kann nur mein Sohn sein, an dieser Gangart. Psalm 138, Vers 2 lese ich hier. Von Ferne kennst du mich, oh Gott, kennst meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, ich bin dir bekannt. Du bist mit allen meinen Wegen vertraut. Du kennst mich. Weißt du, dein Mann, deine Frau, deine, ja, auch deine Mutter oder dein Vater, die kennen dich nicht so gut, wie der liebe Gott dich kennt. Er kennt deine ganzen Gefühle. Er weiß, wie sensibel du bist oder wie hart du bist. Er kennt dein Herz schon von Ferne. Und der Vater denkt die ganze Zeit an seinem Sohn, was wird er wohl jetzt in der Fremde machen? Weißt du, wenn Kinder verreist sind, die Eltern denken sich, wie geht's wohl meinem Buben oder meinem Mädchen? Kommen sie durch? Erreichen sie das Ziel, was sie erreichen möchten? Und er konnte wahrscheinlich nachts nicht mehr schlafen, hat immer geguckt und immer an seinen Sohn gedacht, was wird wohl mein Bub machen? Ohne an ihn zu denken und so weiter, konnte gar nicht mehr ruhig sein. Das war sein Anliegen. Und Gottes Hauptanliegen ist das, wie geht's dem Matutis, wie geht's dir? Verstehst du die Frage? Gott denkt ständig dran, von morgens früh bis abends spät und sogar um Mitternacht denkt er immer, wie geht's ihm, was macht er? Macht sich Sorgen. Nicht, dass du dich Sorgen machst, sondern Gott macht sich Sorgen um dich. Und der Vater ließ den Sohn gehen. Verstehst du, das ist der Vater. Unser Gott lässt uns laufen. Er weiß, wir werden nirgendwo anders so gut haben wie bei ihm zu Hause. Der hat ja alles, ist gut versorgt. Und der Vater lässt ihn eigene Wege gehen. Gott gibt jedem Menschen freien Willen und zwingt sich niemand auf. Du musst jetzt deine Knie beugen, lass uns die Hände falten, wir werden beten. Nein, du musst nicht beten, du musst nicht auf die Knie gehen, du musst nicht in die Bibel lesen, du musst nicht in die Kirche gehen. Was du tust, tust du freiwillig aus Liebe oder gar nicht. Und der Vater lass ihn gehen. Und jeder muss früher oder später, hört mir gut zu und erschreckt nicht, jeder muss früher oder später zum Schweinebauer gehen. Der landet früher oder später auf der Gosse irgendwann. Irgendwann passiert das bei jedem Einzelnen, sonst würden wir nie zu Gott kommen. Jeder landet mal im Krankenhaus oder wird in Krankheit, im Leid und so weiter, bis er Gott findet. Gott lässt es zu. Denn denen, die Gott lieben und die Gott liebt, dienen alle Dinge zum Besten. Auch hier, dass man weggehen kann und beim Schweinebauer landet. Und hier, ja, das ist die Schule, die Gott erlaubt hier, der Schweinebauer. Das ist das Bildnis. Verstehst du, der Mensch ist wirklich runtergekommen. Gott lässt, dass wir runterkommen, Offenbarungseid machen, bankrott sind, pleite sind. Ja, wir gehen in die Schule zum Schweinebauer, was es auch immer ist. Das Schwein ist unersättlich, sie fressen alles, was ihnen in den Weg kommt und dorthin muss der Junge hin. Und wir lernen durch Abstieg, wir lernen durch Demütigung, wir lernen durch Verluste, wir lernen in der Schule Gottes Lektionen, die wir sonst nie gelernt hätten. Das lernen wir beim lieben Gott. Und erst in der Verlorenheit finden wir den Herrn. Erst in der Verlorenheit. Und der Vater erlaubte ihm, seinen eigenen Weg zu gehen, zu tun, was ihm gefällt. Leb mal aus, bis 25, leb dein Leben voll aus. Koste es aus. Er muss sich selbst die Finger verbrennen. Er muss selbst Lehrgeld bezahlen. Er muss selbst Schwierigkeiten haben. Er muss selbst Hunger leiden. Und das ist nicht erlaubt. Verstehst du? Und das ist verboten. Das kannst nicht. Das ist nicht für dich. Er muss selbst seine eigene Erfahrung machen. Selbsterfahrungen nenne ich das. Jeder einzelne Mensch muss Selbsterfahrung machen. Und er muss sich selbst entscheiden, nach Hause zu kommen. Niemand zwingt ihn. Der Vater holt nicht die Polizei und sagt, jetzt Junge, komm schnell nach Hause. Nein, er weiß, er wird es kommen, wenn er innerlich reif ist, wenn er dann so weit ist, wenn er ja nicht mehr kann. Der Vater erwartet ihn, jeden Morgen steht er da und dann sieht er, ja, jetzt kommt der Junge, der Bub. Und er hat Ausschau nach ihm gehalten. Wie lang hält Gott Ausschau nach dir und er wartet auf uns, er lässt niemand fallen. Egal, auch ein Süfki, auch ein Drogensüchtiger, auch ein Räuber, ein Mörder, ein Dieb. Gott lässt die Menschen mal laufen und lässt selbst Lehrgeld bezahlen. Das ist mein geliebter Sohn. Nicht nur der Herr Jesus, sondern du und ich, wir sind seine geliebten Söhne und Töchter. Er wartet auf uns, bis wir endlich nach Hause kommen und Gott verdammt uns nicht. Weißt du, in der Kirche werden die Menschen oft verdammt. Ihr seid alle Sünder, elende Sünder, ihr müsst Buße tun. Die Heilsarmee hat die erste Reihe, das ist die Sünderbank. Verstehst du, das ist für die Sünder? Nein, ich darf zum Heiland kommen und ich muss nicht unbedingt auf die Sünderbank sitzen. Ich darf zu ihm kommen, so wie ich bin. Der Vater wartet auf seinen Sohn. Und das ist das Vaterherz Gottes. Die meisten Christen haben noch nicht verstanden, das Vaterherz Gottes, was das ist. Vaterherz Gottes. Er wartet auf uns, bis wir kommen, bis wir uns aufrappeln, bis wir nach Hause kommen. Ja, er wartet auf uns. Da habe ich euch die Geschichte schon mal erzählt, was einmal im Westen Amerikas passiert ist. Da ist ein Junge von zu Hause auch so weggegangen wie dieser verlorene Sohn. Die Leute, seine Eltern waren zu fromm, die beteten zu viel. Es war eine Mennonitenfamilie. Und die sind dann, da ist ab in eine Fremde, hat die Welt gekostet, mit vollen Zügen. Und irgendwann geht es ihm genauso wie dem verlorenen Sohn. Ich sollte nach Hause gehen. Und dann schrieb an die Mutter eine Postkarte, eine offene Postkarte, dass jeder lesen kann. Mutti, wenn ich nach Hause kommen darf, dann häng, sie wohnt am Bandamm, dann häng an der Leine ein weißes Tuch. Und die Mutter, weiß, was die Mutter gemacht hat? Die Mutter hat dann überall weiße Tücher gesammelt und die ganze Leine voller weißen Tücher und der Junge zerbrach. Er sagte so, nicht nur ein Tuch, sondern die ganze Leine voller weißen Tücher. Ich darf nach Hause kommen. Meine Mutter erwartet, die machen mir keine Vorwürfe, dass ich von zu Hause abgehauen bin. Ich darf kommen. Du bist für Gott nicht verloren. Gott ist der liebende Vater. Er hat die Menschen geschaffen, er hat dich und mich geschaffen. Und wenn ich so mich angucke, der hat mich wunderbar gemacht. Das muss ich mit der Bibel bekennen. Und der Vater nimmt sich Zeit für uns und er wartet auf den Jungen Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Das ging nicht so von heute auf morgen. Und er glaubt an seine Rückkehr. Weißt du, Gott glaubt, dass du zu ihm eines Tages kommst. Und weißt du, in der Bibel steht auch ganz klar, dass du kommen musst. Denn der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Dann stehen wir alle vor Gott. Ob wir wollen oder nicht, ob wir an Gott glauben oder nicht, ob wir Atheisten sind, ob wir, was weiß ich, sind, oder Christen sind. Wir müssten alle nach Hause gehen. Gott ruft uns, von der Erde bist du, zur Erde sollst du werden. Und dann, das was von Gott ist, das geht zu Gott wieder zurück. Der verlorene Sohn. So eine blöde Überschrift. Weißt du, Menschen haben die Überschriften gemacht, nicht der Heilige Geist. Menschen haben diese Überschriften gemacht. Der verlorene Sohn. Eigentlich müsste die Geschichte so überschrieben sein. Wenn ich die Bibel nochmals schreiben würde, würde ich schreiben, der liebende Vater. Der liebende Vater, der den Jungen nicht aufgegeben hat. Der sich Zeit für den Jungen nimmt. Der dem Jungen vertraut, dass er nach Hause kommt. Der Junge darf sich darauf verlassen. Und ich werde zu meinem Vater gehen und meinem Vater sagen, der hat genug Knechte. Ich kann auch ein Knecht bei meinem Vater sein. Ich muss hier nicht bei diesem Schweinebauer die Säue hüten. Er wird zurückkommen. Das hat der Vater geglaubt. Gott glaubt an dich und Gott glaubt an mich, dass wir eines Tages irgendwann unsere Knie beugen und Gott anbeten und Jesus die Ehre geben und Jesus aufnehmen als unseren Retter und Heiland. Sonst hätte der Vater gar nicht so lange gewartet, wenn er nicht an den geglaubt hätte. Gott glaubt an dich. Seine Güte ist alle Morgen neu. So steht es in meiner Bibel. Gott wartet auf uns Tag für Tag, Stunde für Stunde. Hoffentlich betet er jetzt. Hoffentlich ruft er mich jetzt um Hilfe. Weißt du, Gott will gebeten werden. Gott drängt sich niemand auf. Er will gebeten werden. In meiner Bibel heißt es, der Vater sah ihn schon von Ferne, vom Weiten schon. Und er kommt, bekam Mitleid, der arme Bub, jetzt kommt der Halleluja, Lob und Dank, oh allmächtiger Gott, hilf ihm. Und er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Es war sein Sohn, es war sein Fleisch und Blut. Du und ich, wir sind Gottes Fleisch und Blut. Wir haben Gottes Odem, Gottes Geist, Gottes Seele. Das ist göttlich. Gott hat seinen Geist in uns eingehaucht. Wir sind göttlich und er sah ihn vom Weiten. Wo gibt es einen Gott, der die Menschen so liebt, der so auf die Menschen wartet, der sich so für die Menschen hingibt, der sich so für die Menschheit aufopfert? Wo gibt es einen Gott? Schau doch die griechischen Gottheiten an. Geh mal hin, die kämpfen nur miteinander. Die haben nur Sex im Kopf und sonst gar nichts, die griechischen Gottheiten. Schau dir die ganzen griechischen Gottheiten an. Aber unser Gott, mein Vater im Himmel, der schaut nach mir Wie geht's dem wohl? Was macht er dann? Und wenn irgendjemand vorbeikommt aus der und jener Gegend, wo der hingehen wollte, hast du schon von meinem Jungen was gehört? Wie geht's ihm? Weißt du, der ist neugierig, der interessiert sich, wie geht's ihm? Das ist das Neue in der Bibel. Weißt du, Gott kommt uns entgegen. Nicht ich muss Gott suchen, sondern Gott sucht uns. Ich möchte eine ganz andere Botschaft verkündigen, was dir hilft. Eine Botschaft der Hoffnung. Ich muss Gott nicht suchen. Er geht uns nach, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Er kommt uns entgegen. Er ist für uns, für seine Kinder. Und ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Gott ist Christ geworden. Durch Jesus Christus ist er Mensch geworden. Das ist Gott. Weißt du, er ist nicht der strenge Gott, der straft und süchtig. Wir haben jetzt die letzten Tage die Könige betrachtet, den Hiskia und den Jeremia und auch den Jesaja. Weißt du, Gott ist ein strafender Gott, ein züchtender Gott. Gott ist ein strenger Gott, Gott lässt nichts durchgehen. Wir lesen unsere fortlaufende Bibellese zu Hause. Weißt du, und Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. Und dann lesen wir, was Gott alles da befohlen hat, die Amalekiter alle abschlachten, keinen einzigen durchgehen lassen. Und dann sagt einer meiner Kinder, aber Papa, das war Gott, bevor er Christ geworden ist. Dieser radikale Gott, dieser unbarmherzige Gott. Weißt du, das sind die ganzen Gottheiten der Antike, des Altertums, auch Gott Jehova, oder wie er auch heißen mag, auch er war unbarmherzig und ja, der war hart. Die müssen weg und die müssen weg und die müssen weg und wenn ihr mir nicht spurt, auch du kommst weg. Verstehst du? Aber jetzt ist er Christ geworden. In Jesus Christus ist Gott jetzt Christ geworden. Halleluja. Sein Handeln ist jetzt christlich, ist herzlich, ist menschlich, ist ungewöhnlich. Sein Handeln, er lehnt niemand mehr ab. Sogar den Schächer am Kreuz, der sagt, heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Und wir haben in Lukas 15 hier die Geschichte vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Schaf. Und dieser gute Hirte, von dem lesen wir in der Bibel, dieser gute Hirte, und das ist, der Herr ist mein Hirte, der lässt die 99 Schafe und sucht das eine Schäfchen, das sich irgendwo verfangen hat im Gestrüpp. Das ist Gott, der uns nachgeht. Wo ist dieses Schäfchen? Wo bist du? Und so weiter. Und er ist Adam nach dem Sündenfall nachgegangen. Ich hätte, wenn ich Gott gewesen wäre oder ein Gott der alten Schule, dann hätte ich gesagt, wenn er nicht will, braucht es nicht. Wenn er nicht hat, wenn nicht will, der hat schon. Verstehst? Aber nein. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wo bist du? Ja, das ist die Geschichte. Der Vater hier zeigt uns diese Geschichte, was Jesus erzählt, was radikale Liebe ist, die absolute Gottesliebe ist, indem er alles gibt und sich verausgabt. Und wie sollte mit ihm uns nicht alles schenken durch Jesus Christus? Gott ist Mensch geworden, Gott ist Christ geworden. Halleluja. Und das ist das Besondere, wenn ich an Allah denke, Allah ist mit sich selbst so beschäftigt, Allah interessiert das nicht und das nicht und das nicht. Ja, Allah ist ein strenger Gott. Schau, lies mal, studier mal den Koran und da wirst du merken, was für ein Götze Allah ist. Ist ein Wüstendämon eigentlich gewesen früher. Wahrscheinlich alle Gottheiten in der Antike waren solche Wüstendämonen. Und jetzt ist Gott Christ geworden. Halleluja. In der Bibel heißt es von Gott, dass wir jetzt durch Jesus Christus vorher steht das nicht, steht das nirgendwo in der Bibel, im Alten Testament ganz groß und so weiter. Aber, lieber Vater, aber erst im Neuen Testament durch Jesus Christus können wir zu Gott sagen, aber, lieber Vater. Ja, er geht unseren Schwachheiten nach. Er weiß, was, wie schwach, wie elend, wie jämmerlich, wie bloß wir sind. Adam, wo bist du? Was machst du? Er ist der barmherzige Samariter, der sich um uns sorgt und sehr besorgt ist sogar. Ja, der uns nicht fallen lässt. Für mich ist ein Bibelwort, mal viele Jahre zurück, habe ich irgendwo gebetet, lieber Gott, schenk mir passendes Wort. Und dann schlage ich die Bibel auf und da lese ich, ich werde dich nicht fallen lassen. Ist das nicht toll? Gott lässt uns nicht fallen, auch wenn wir uns überfordert haben, auch wenn wir uns übernommen haben, auch wenn wir zu viel gemacht haben oder zu wenig gemacht haben. Ich lasse dich nicht durchfallen. Verstehst du, bei Gott besteht jeder die Prüfung. Und das ist das Schöne dabei. Auch wenn du vielleicht sonst nichts bestanden hast, aber bei Gott bestehst du die Prüfung, ich lasse dich nicht fallen. Gott, ja, er ist weiter mit uns und er geht mit uns die zweite, die dritte, die vierte und die zehnte Meile, wenn es sein muss. Das ist die liebe Gott. Gott hat immer Sprechstunde. Weißt du, ich kann zu ihm Tag und Nacht kommen. Er gibt mir seine Handynummer. Ich kann ihn anrufen, auch wenn es nicht geht. Ich habe einen Fall erlebt in Heilbronn. Da war eine Gruppe aus Birmingham, die haben ein Konzert bei uns gemacht und der Busfahrer hat vergessen, sein Licht auszuschalten und plötzlich war die Batterie leer. Und da gab es zwei Möglichkeiten, also entweder die amerikanische Armee, dass sie mit dem Wagen kommt und den Bus startet, oder die Stadtverwaltung, die Stadtwerke, dass sie da kommen und den Bus starten. Und ich habe zufällig war vor gar nicht so langer Zeit mit dem Bürgermeister von Heilbronn, saßen wir zusammen und dann rief ich an und dann sagte er, man tut es, ach, was könnte ich für Sie tun? Nachts um 1 Uhr rufe ich ihn an, was kann ich für Sie tun? Weil ich seine Nummer hatte, bin dann irgendwie da reingekommen, direkt zu ihm, was kann ich für dich tun? Und dann habe ich meinen Fall erzählt, dann sagte er, wird gemacht und etwa eine Viertelstunde bis halbe Stunde plötzlich der Bus lief. Wurde gestartet. Weißt du, wenn du einen guten Bezug hast, Vitamin B, verstehst du, wenn du den Vater hast, dann musst du nur anrufen und sagen, ich habe das und das Problem und dann, was kann ich für dich tun? Und Gott fragt immer ständig, permanent, was kann ich für dich tun? Auch jetzt, in diesem Augenblick, du hast ein Problem. Und der Vater steht vor dir und sagt, Junge, Mädel, was kann ich für dich tun? Und stellt uns wieder her und plötzlich der Bus lief. Des Menschen Sohn ist gekommen zu retten und zu suchen, was verloren ist. Das ist Jesus. Er ist gekommen, um zu helfen, uns ein ganz anderes Gottesbild zu vermitteln. Nicht, was wir von der Religion und Kirche und der Religionsphilosophie kennen, diesen strengen, radikalen Gott, sondern wir haben einen barmherzigen Gott, einen gnädigen Gott, einen gütigen Gott. Halleluja. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Gott lässt uns nicht beim Schweinebauer dort in der Schule vergammeln und verkommen und verschimmeln. Nein, er wartet auf uns. Kind, komm heim, verlorenes Kind. Gott lässt uns wieder neu einkleiden. Er stellt uns wieder her. Und ich habe auch die letzten Tage über Wiederherstellung sehr viel gesprochen und gesagt, Gott ist interessiert, wenn wir schon Trouble haben, wenn wir schon Probleme haben, dass er uns wiederherstellt. Viele Menschen haben Gott vergessen. Vor allem, wenn es ihnen gut geht. Weißt du, deshalb ist gar nicht so schlimm, wenn es den Menschen schlecht geht. Denn in der Bibel heißt, rufe mich in der Not an, ich will dich erretten. Die meisten Menschen, wenn sie gesund sind, hast du nicht mehr gesehen. Wenn den Menschen geholfen wurde, hast du nicht mehr gesehen. Aber die Menschen kommen in die Versammlung, weil sie krank sind, weil sie von Gott abhängig sind, weil sie wissen, ich brauche ihn, ich brauche ihn, ich muss ihn immer haben. Viele Menschen vergessen Gott, wenn sie alles haben, wenn sie Geschäft haben, wenn sie eine Familie haben, wenn sie Geld haben. Aber weißt du, Gott möchte, dass wir alle Zeit an ihn denken, dass wir jeden Tag schön bei ihm haben. Viele Menschen haben Gott vergessen, wenn alles in Ordnung ist. Ja, weißt du, bis zum nächsten Mal also, auf Wiedersehen. In 5. Buch Mose 8, Vers 10, da heißt es, passt auf. Pass auf, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst und seine Gebote, seine Gesetze und seine Anordnungen, die ich gebe, nicht befolgst. Wenn du sonst isst und satt bist und schöne Wohnung hast und alles besitzt und so weiter und dich niederlässt und wenn du deine Herde hast und deine Herden groß sind und so weiter, wenn du Gold und Silber hast, vergiss mich nicht. Gott sagt, vergiss mich nicht. Vergiss, denk dran, dass du mich nicht vergisst. Und so weiter. Dein Herz soll nicht stolz werden und du wirst den Herrn, deinen Gott, nicht vergessen, wenn du an ihn denkst, wenn du immer wieder erinnert wirst. Deshalb feiern wir jedes Mal Abendmahl, damit wir erinnert werden. Für mich starb Jesus. Für mich hat er sich hingegeben. Für mich hat er sein Leben geopfert. Für mich. Und das ist, was mich am Leben hält, dass ich immer wieder daran denke, guck mal, das hat alles er für mich getan. Ich habe alles verlebt, alles vertan, alles verpfuscht, alles verfahren. Und jetzt, für mich gibt er neue Chance, neue Gelegenheit. In der Schule des Elends lehrt Gott uns seine Barmherzigkeit und sein Trost. Und das ist, was uns hält. Gott sagt, ich bin für dich. Auch wenn die ganze Welt gegen dich ist, wenn alle Menschen gegen dich sind, wenn deine Familie gegen dich ist. Gott sagt, ich bin für dich. Halleluja. Und du bist vielleicht so demütig jetzt noch und bescheiden und so weiter. Oh, lieber Vater, ich möchte nur Tagelöhner sein in deinem Haus oder auf deinem Hof. Ich möchte nur dein Diener sein. Aber weißt, Gott will, dass du mehr bist. Du sollst wieder mein Sohn und meine Tochter sein. Und du sollst dankbar sein. Also vergiss nicht zu danken, was der Herr an deinem Leben getan hat, der dir deine Sünden vergibt, deine Fehler vergibt, deine Fehlschläge vergibt, der deine Gebrechen heilt. Denk immer dran, wo du herkommst. Die meisten Leute haben vergessen, dass sie auch mal Flüchtlinge waren. Und dass sie auch mal den Krieg mitgemacht haben. Die meisten Leute haben vergessen, dass es ihnen auch mal schlecht geht. Jetzt geht es uns so gut und wir haben alles vergessen. Denk dran, wo du herkommst, aus dem Saustall, aus der Familie, Messi-Familie, was auch immer war. Denk, wo du herkommst, aus dieser asozialen Gesellschaft. Du bist jetzt hier und danke Gott dafür. Vater, ich danke dir, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Uns geht's blendend. Und ich möchte nicht mehr von dir gehen. Weißt du, wenn du einmal gehungert hast, dann weißt du, was Brot ist. Dann schmeckt dir das Brot. Und dann ist dir alles egal. Vergiss deinem Gott nicht zu danken. Vernachlässige ihn nicht. Behandle ihn nicht stiefmütterlich. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht seine Großzügigkeit. Der hat mir alles gegeben und ich habe alles verprasst. Und jetzt hat er mich wieder aufgenommen, mich wieder hergestellt. Vergiss nicht, Psalm 103 von Vers 1, da lese ich, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Dein Fleisch kann vielleicht Gott nicht loben, aber deine Seele sollte Gott loben. Lobe meine Seele, den Herrn und so weiter, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dass du noch aufstehen kannst, deine Arbeit machen kannst, dass du noch aus dem Haus gehen kannst. Ja, und egal was es ist, ja, der dir hilft und dir so viel Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, und zwar vergeben hat. Nicht nur, dass er nur vergibt, der hat alle deine Sünden vergeben. Der Vater hat dem Jungen keinen Vorwurf gemacht. Hör doch auf jetzt, dich so groß zu entschuldigen. Du musst dich bei Gott nicht groß entschuldigen. Du kommst nach Hause und sagst, Vater, vergib mir. Und schon kriegst du einen Kuss, der drückt dir den Hals ab, kannst nicht mehr sprechen. Das ist der liebe Gott, der deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst. Gott heilt deine Gebrechen. Und so viele Menschen haben nicht kapiert. Weißt du, ich bin Gott dankbar, dass ich hier in Bundesrepublik Deutschland lebe, obwohl mir nicht vieles nicht gefällt, aber ich lebe hier. Weißt du, dass wir eine so wunderbare Medizin haben? Verstehst du, wenn ich krank bin, dann kann ich Krücken kriegen, kann ich Gips bekommen, dann werde ich behandelt, dann werde ich wieder hochgepäppelt. Und das ist unsere Gesellschaft. Ich bin Gott dankbar, dass ich nicht irgendwo im Dschungel leben muss, obwohl die Leute dort auch glücklich sind. Aber hier darf ich, ja, da werden meine Gebrechen geheilt. Ich kann in die Gemeinde gehen, mir werden die Hände aufgelegt, ich werde mit Öl gesalbt und der Name des Herrn wird über mein Leben angerufen. Es wird mir geholfen, wir stehen zusammen. Mein Leid wird geteilt. Weißt du, der alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Du schwingst dich auf zu neuen Höhen, zu neuen Höhenflügen. Und der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Du leidest vielleicht Unrecht, in welcher Form auch immer. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ach, dass Gott so viel Geduld mit mir hat. Ich habe nicht so viel Geduld mit Gott. Weißt du, bei mir muss schnell gehen. Zack, 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 zack. Aber das geht manchmal nicht. Aber Gott hat Geduld mit mir, dass ich nicht pariere, dass ich nicht begreife. Wie oft muss ich dem das erklären und so weiter. Er hat so viel Geduld mit mir. Manchmal stehe ich auf der Leitung, in aller Liebe. Und erst nach Jahren erfahre ich hernach vielleicht manchmal, wenn es zu spät ist, was das alles war. Geduldig ist der Herr. Er wird nicht immer für immer so harren mit uns und ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Missetat. Weißt du, ich danke Gott oft, dass er mir vergibt meine Missetaten. Wie oft bin ich schon bei Rot durchgefahren und dann war ich über die Kreuzung. Oh, danke Herr, dass niemand von der oder der anderen Seite gekommen ist, dass ich das überlebt habe. Verstehst du? Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja, ich habe Fehler gemacht und wir machen alle tagtäglich Fehler und dass es nicht so schlimm ausgeht, dass nicht so schlimm passiert, in aller Liebe. Er handelt nicht nach unseren Sünden und vergilt nicht nach unseren Missetaten. Wie oft bin ich ungerecht, wie oft bin ich lieblos, wie oft bin ich hartherzig. Verstehst du, und Gott handelt ganz anders. Er vergilt nicht Böses mit Bösem, sondern er nimmt das Böse und macht was Gutes daraus. Das ist der liebe Gott. Und dann heißt es hier weiter, Psalm 103, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Güte walten über denen, die ihn fürchten. Nicht, dass wir vor Gott Angst haben. Ich muss vor Gott keine Angst haben. Kann ich sowieso nichts machen. Verstehst du? Ich bin ihm ausgeliefert. Ja, aber ich ehre ihn, ich schätze ihn, ich habe Respekt vor Gott. Ja, ich liebe meinen Gott. Und sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er meine Übertretungen weit weg von mir sein. Ich denke nicht immer an meine Schuld, an meine Vergangenheit, was ich angestellt habe und ausgefressen habe. Hier wie dieser verlorene Sohn, was er alles angestellt hat. Ich denke nicht immer an meine Vergangenheit. Das ist so weit. Ewigkeiten sind da zwischen Ost und West. Das sind Welten, das sind Kontinente, Geschichten und so weiter. So fern der Morgen ist vom Abend, so lässt er meine Übertretungen hinter mir sein. Und wie sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Nicht, ich habe Angst, oh, ich würde jetzt Fehler machen. Guck mal, da steht er schon mit der Zuchtrute. Wir haben für unsere Kinder so einen Klopfer gehabt, das liegt auf dem Schrank immer drauf, liegt heute noch, glaube ich. Ja, obwohl die Kinder schon längst verreist sind und ausgewandert sind. Aber dieser Klopfer, und die Kinder haben immer den Klopfer gesehen, wenn sie Fehler gemacht haben. Weißt du, der liebe Gott hat keinen Klopfer. Der ist Christ geworden. Ja, der hat keinen Klopfer. Der hat ein Kreuz uns aufgerichtet. Und lasst dann verschwinden unter dem Kreuz bei Jesus Christus. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Und er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Gott denkt dran. Gott kennt uns. Und er weiß, ohne ihn halten wir in der Fremde nicht lange aus. So wie dieser Bub dort. Und der Sohn kommt wie ein Flüchtling nach Hause. Und Vati, ich bin schuldig geworden. Ich hätte es nicht tun sollen. Weißt du, viele denken, das ist Buße. Weißt du, dass er, ja, Buße ist und wenn er umkehrt und nach Hause geht. Aber das alles andere, was er nachher babbelt, das ist gar nicht wichtig. Gott interessiert nicht. Wie oft hast du gesündigt? Schau die Ehebrecherin. Er hat nicht gefragt, wie oft hast du die Ehe gebrochen. Er hat nicht gefragt, was hast du gestohlen. Er hat die Leute nicht ausgefragt um ihre Sünden. Oder den Räuber, der am Kreuz mit Jesus mitgekreuzigt wurde. Er hat nicht gefragt, die Sünden. Nein, er hat das Paradies den Menschen aufgemacht. Er hat die Leute eingeladen. Ihr seid willkommen. Ich bin bei Gott willkommen. Tag und Nacht. Halleluja. Und der Vater hat es zugelassen. Er hat alles vorausgesehen. Das wird kommen. Der kommt nach Hause wie neu. Ja, wie neu geschult, neu belehrt. Ja, der hat nochmals sein Abitur gemacht, verstehst du? Jetzt versteht er, jetzt macht er seinen Hauptschulabschluss dort beim Schweinebauer. Wenn wir einmal das Elend durchgemacht haben, dann kommen wir gerne nach Hause. Und dann sind wir für alles dankbar. Für alles. Grundsätzlich für alles. Jesus hat seine Jünger im Stürmen nie allein gelassen. Um die vierte Nachtwache, verstehst du, wo die Nacht am dunkelsten ist, da kommt der Heiland entgegen, die denken, das ist ein Geist, aber das war kein Geist und kein Gespenst, es war der Herr Jesus, sagt, Kinder, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und das ist der Heiland. Er kommt immer im richtigen Augenblick um die vierte Nachtwache, bevor die Sonne aufgeht, wenn alles dunkel und finster ist, kein Stern mehr am Himmel scheint. Gott kommt nie zu spät, er kommt immer im rechten Augenblick, das ist der Vater. Er wartet Tag und Nacht, dann kommt mein Bub. Er greift ein, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und er ist da immer für uns ansprechbar und so weiter. Und er ist bei uns und mit uns und beobachtet uns, auch wenn wir keine Hilfe von ihm brauchen. Weißt du, uns geht's gut. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Ich kann mit meinen Händen meine Arbeit tun. Aber wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich keine Hände mehr habe, keine Füße mehr habe, keinen Verstand mehr habe, gar nichts mehr habe, dann weiß ich, der Vater ist da, der wird für mich sorgen. Gott ist unsere letzte Zuflucht. Er funktioniert immer. Und Gott ist für mich Abba. Nicht die Musikgruppe, nein. Er ist Abba, mein Vater, mein Daddy, mein Papi. Mein persönlicher Gott, Abba. Etwas, was ganz Neues. Ja, was ganz Neues. Das möchte ich, dass du mit mir heute Morgen das entdeckst. Gott gibt dich nicht auf. Ein Kind Gottes kann immer zu Gott sagen, Abba. Weißt du, wir reden ja, Herr, Jesus. Wir sollen viel mehr Aber-Gebete sprechen. Vater unser, das ist aber unser. Oder unser Vater. Ja. Jesus sagt aber zu seinem Vater im Himmel. Und das ist nur im Neuen Testament. Und das entspricht dem Wesen Gottes. Das Alte Testament kennt nur den strengen, pass auf, mein Lieber. Das ist diesen züchtigen Gott als Polizist, der uns aufschreibt. Nein, aber Gott ist mein Freund und Helfer. Halleluja, das ist mein Gott, mein Aber. Ich darf Gott vertrauen. Da fährt doch von Garmisch-Partenkirchen so ein durchgehender Zug nach Flensburg. Und da sitzt in einem Abteil ein Bub und der schläft, der versperrt, der spielt, der guckt Mickey Maus Bücher an. Und die Leute gehen vorbei und die sagen, mit dem Jungen stimmt nicht. Ja, mit dem Jungen stimmt was nicht. Er steht jetzt im Zug und der kümmert sich gar nicht. Der guckt nicht, wo er aussteigen muss, gar nichts. Der spielt da und macht ein Nickerchen. Und die Leute rufen den Schaffner an und der Schaffner guckt den Jungen an, als er den Jungen sieht. Also das ist nicht ein Flüchtling, der von zu Hause irgendwo ausgebüxt ist. Nein, dann guckt er den an. Ach, den kenne ich. Sein Vater ist der Schaffner. Und dann sagt der Junge, hast du keine Sorgen hier? Nein, sagt er, der Zug wird anhalten und mein Papa wird zu mir kommen und sagen, wenn ich aussteigen muss. Das ist Gott. Er sagt mir, wenn ich aussteigen soll, wo ich zu Hause bin. Aber im Alten Testament, er ist nur der strafende, züchtende Gott, dieses verzehrende Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und die Juden kennen nur diesen Namen. Und sie haben Angst, diesen Namen auszusprechen. Da buchstabieren J, A, oder A sagen sie gar nicht, sondern H, W, E, verstehst du, Jahwe, oder da buchstabieren, weil sie Angst haben, den Namen Gottes auszusprechen, weil sie nicht wissen, ist der Name richtig ausgesprochen? Und sie haben Angst. Aber Jesus sagt zu dem lieben Gott, aber, Papi, Daddy, sie trauen sich nicht einmal, den Namen zum Schreiben, verstehst du, da müssen sie die Buchstaben nehmen, J, H, W und was weiß ich, die trauen sich das nicht, sie haben Angst, ich könnte falsch aussprechen. Aber ist im Neuen Testament Gottes Wesenzug. Euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft, Halleluja. Mein himmlischer Vater weiß, wenn es mir schlecht geht, ich darf jederzeit nach Hause kommen. Wir haben einen liebenden Vater. Und aber, das ist eine besondere Gottesanrede im Neuen Testament. Und nur im Neuen Testament. Und nur für Menschen, die Jesus kennen und den Heiligen Geist haben. Und sonst für niemand anders. Für die anderen ist er ein schrecklicher Gott. Ist es schrecklich, in seine Hände zu fallen? Steht ja in der Bibel. Ja, ist eine besondere Gottesanrede. So, das ist keine Lallform von kleinen Kindern. Nein, das ist die Jesu Anrede, als er seinen Vater anredet im Garten Gethsemane. Aber, Vater, wenn es dein Wille ist, lass den Kelch vorbeigehen. Ja, es ist ein Gebetssprache, kindliche Gebetssprache mit dem Vater. Wir dürfen zu Gott, zum Vater, aber sagen, mein Vater und mein Gott. Der ist zuerst mein Vater und dann ist er erst mein Gott. Aber zuerst ist er mein Vater. Halleluja. Das ist diese Reihenfolge, wie wir von der Bibel kennen und wissen. Und hier geht es um Gott, der mir zugewandt ist, der mich versteht. Jesus ist der, oder der Vater im Himmel ist der Menschenversteher in aller Liebe. Bei Jesus lässt sich die Gottesbeziehung nicht isolieren vom Vater. Er ist unser Vater. Und wenn ihr betet, sprecht so, unser Vater, der du bist im Himmel. Der alles überschaut, der alles unter Kontrolle hat. Dein Name werde geheiligt. Und dieser Name Gottes sollte geheiligt werden, indem du Vater sagst. Hier im Lobetal, da war Vater Bodelschwing, der hat diese Anstalt dort gegründet. Und der junge Bodelschwing, der erzählt eine Geschichte, da hat draußen gedonnert und war so krach. Und dann, der Vater hat noch studiert, hat noch die Bibel gelesen hier im Lobetal, in der Anstalt, wo er dort war und die Anstalt geleitet hat. Dann sprang ich dem Vater auf dem Schoß und dann hat der Vater mich gedrückt und gesagt, Junge, du musst keine Angst haben, ich bin bei dir. Das ist aber. Und er sagt, das war für mich so ein Erlebnis, ich muss vor dem Donner und Blitz keine Angst haben. Mein Aber, mein Vati, mein Daddy ist bei mir. Das ist eine ganz andere Beziehung. Ich darf Gott auf dem Schoß springen. Und er drückt mich und er liebt mich. In Johannes Kapitel 20, Vers 17 sagt Jesus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu deinem Vater geht Jesus hin. Und ich gehe zu eurem Gott, ich gehe zu meinem Gott und ich gehe zu eurem Gott. Also mein Gott und mein Vater. Und ich werde meinen Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sendet. Ich kann sowieso euch nichts geben, aber mein Vater kann euch den Heiligen Geist geben. Und durch den Heiligen Geist haben wir den Geist der Sohnschaft empfangen, dass ich durch den Heiligen Geist auch mit Jesus sprechen kann, mein Vater und mein Gott. Wir dürfen Kinder sein, Kinder Gottes sein. Und Jesus betet immer wieder, mein Vater, und ich danke dir, Vater, dass du mich alle Zeit hörst. Und da steht er von diesem Grab von Lazarus, der versiegelt ist oder schon verschlossen ist, und er steht da und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Dein Vater hört dich alle Zeit, auch wenn du stotterst. Muss dich nicht schämen, mit Gott zu sprechen, auch wenn du die Grammatik nicht beherrschst. Verstehst du, darfst mit Gott sprechen, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Vater, ich danke dir. Und dann, als er gedankt hat, dann dreht sich um und sagt, Lazarus, komm raus, komm raus, komm raus. Und dann kommt dieser Lazarus noch in Leintücher gebunden, hopste nach vorne. Und dann sagt er den Leuten, macht ihn frei. Aber Vater, ich danke dir. Weißt du, wenn du vom Vater was haben möchtest, du musst den Vater zuerst mal anbeten, dem Vater Danke sagen. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst, nicht nur ab und zu mal, nicht nur wenn ich brav bin, wenn ich in der Kirche bin, wenn ich unter der Salbung stehe, was weiß ich. Alle Zeit, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Gott lässt seine Kinder nicht fallen. Er hält zu ihnen und er bekennt sich zu ihnen. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Wahre Christen haben einen liebenden Vater, Lob und Dank. Sie haben vor Gott keine Angst. Sie haben mit Gott noch so viel zu besprechen. Weißt du, so kleine Kinder, die erzählen, ich besuche meine Enkelin, verstehst du, sie ist knapp vier Jahre alt, die erzählt, die spricht wie ein Buch. Verstehst du? Und wir als Kinder Gottes haben auch so viel unserem Vater im Himmel zu erzählen. Opa hier, da bringt sie die ganzen Puppen und zeigt mir die ihre Puppen. Das ist Vater-Sohn-Beziehung oder Tochter-Beziehung. Ja, wir können den Vater um alles bitten. Ob es alles erhört wird, natürlich, wird es ist nicht gesagt, dass der Vater alles erhört. Wir haben Tabletten auf dem Tisch und was weiß ich, was wir da gemacht haben. Auf jeden Fall waren Tabletten auf dem Tisch und dann kommt meine Tochter, die erste Tochter, und dann sagt, Papa, nam nam. Verstehst du, sie wollte die Tabletten haben. Dann habe ich gesagt, nein, Kind, das ist Medizin. Wenn du krank bist, wirst du die Tabletten kriegen. Aber jetzt ist nicht dein Nam Nam. So ist es. Galater Kapitel 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes euch gesandt, unsere Herzen, in unseren Herzen und so weiter. Da rufen wir, aber lieber Vater, und so bist du nun nicht mehr Knecht. Ich bin kein Knecht mehr, kein Tagelöhner. Ich bin kein Sklave Gottes. Weil viele Leute denken, ich bin ein Sklave Gottes. Ich muss dienen, ich muss predigen, ich muss beten, ich muss Bibel studieren, ich muss das und ich muss das. Nein, ich muss gar nichts. Ich darf ganz lässig sein. Ich darf einfach da sitzen. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern ein Kind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Erben aller Verheißungen Gottes. In Römer Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Da schreibt der Pharisäer Saul, also Saulus, hier dieser, der fest für das Judentum eiferte, ja, der hat Angst gehabt, Gott anzusprechen. Wer bist du, den ich verfolge? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er darf sagen, er darf hier die Christen in Rom ermutigen, aber lieber Vater zu sprechen. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Weißt du, du weißt nur dann, und nur dann kannst du deinen Mund aufmachen und sagen, Papi. Und nicht jedes Kind kann zu mir kommen und Papi sagen, ich kann nur meine Kinder sagen, die zu mir gehören, die ich angenommen habe. Was weiß ich, die in meiner Familie, zu meiner Familie gehören. Und du gehörst zu der Familie Gottes. Und sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Ja, wir haben mit ihm beides, wir leiden mit ihm und wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm auferstehen. Dir geht's genauso, wie deinem Vater geht. Und deinem Vater geht's genauso, wie es dir geht, dem himmlischen Vater meine ich. Wenn die dich schlecht behandeln, dann behandeln sie Gott schlecht, denn Gott in dir, denn Gott ist in dir, Christus ist in uns, er ist noch mit uns. Aber sprengt für mich jede Gottesvorstellung, mein Vater im Himmel besitzt das volle Leben. Und aber, das ist die Gottesanrede im Neuen Testament. Gott ist zärtlich, barmherzig, liebevoll, gütig. Wir haben einen Gott. Und wir sagen, aber, Vater-Sohn, Vater-Tochter-Verhältnis, verstehst du? Wir haben ein ganz anderes Verhältnis. Wir sind Söhne und Töchter. Wir dürfen Gott auf den Schoß springen und sagen, Daddy, Papi, guck mal her. In 2. Samuel Kapitel 7, Vers 14, Nathan kommt zu David hier und David hat große Bauprojekte, will den Tempel bauen. Dann sagt, lass weg, vergiss es, diesen Tempel bauen, das wird dein Sohn machen, du darfst auch das Material besorgen. Und dann sagt Gott, wenn dieser Tempel mal fertig ist, der war noch nicht fertig, und dann sagt Gott im Voraus, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein, 2. Samuel 7. Und wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Eine Anspielung auf Salomo, später nachher, was die Könige alles gemacht haben. Wir haben das erste Buch Könige und zweite Buch Könige auch betrachtet. Ich werde sie mit Ruten schlagen, aber meine Gnade soll nicht von ihnen weichen. Auch wenn sie Blödsinn machen, auch wenn sie krumme Wege gehen, auch wenn sie irgendwas falsch machen. Ich will sie mit Gnade begegnen. Meine Gnade soll von ihnen nicht weichen, bis heute nicht. Wie ich sie habe, ja, wie ich den Saul verworfen habe, ich werde niemand mehr verwerfen. Ich habe nicht mehr vor, jemanden zu verwerfen. Gott hat nicht vor, dich zu verwerfen, nur weil du irgendwelche Fehler gemacht hast. Ja, wenn der richtige Tempel kommt Und das ist Jesus Christus. Er sagt, ich gebe mein Leib, mein Leben euch und euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn dieser Tempel mal wiederhergestellt ist, dann muss er kein schlechtes Gewissen haben. Gott will der rechte Vater sein über alles, was da heißt, Kinder auf Erden. Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Seid ihr ein Kind? Und jeder von uns war schon mal ein Kind. Verstehst du? Und wir sind Kinder des Allerhöchsten. Wir sind Kinder Gottes. Wir kommen aus der Werkstatt Gottes. Wir kommen nicht aus dem Mutterleib. Wir kommen aus der Werkstatt Gottes. Jesaja Kapitel 63, Vers 16 im Buch Jesaja. Da klagt Gott und so weiter. Er spricht über sein Volk. Und hier heißt es, du bist doch unser Vater, klagt Jesaja. Und Gott sagt, ja, Abraham weiß nichts, oder dieser Jesaja sagt, Abraham weiß nichts von uns, Israel oder Jakob kennt uns nicht, du Herr aber bist unser Vater, unser Erlöser von jeher ist dein Name, Vater. Was kann ich mit Abraham anfangen? Was kann ich mit Jeremia anfangen? Was kann ich mit dem Jesaja anfangen? Die gibt's gar nicht mehr. Verstehst du, du findest, oder mit David noch ganz besonders, verstehst du, ich kann seine Psalmen lesen, aber es sind vielleicht nur seine Haare, die übrig geblieben sind. Mir nicht. Da habe ich nichts davon. Aber von Gott, ich weiß, mein Erlöser lebt. Halleluja. Mein Heiland lebt. Du bist doch unser Vater. Ja, von Abraham weiß ich nichts. Und von Jesus weiß ich auch nicht viel. Aber Gott ist mein Vater, der mich erlöst hat, der mich freigekauft hat. Gott ist mein Vater. Das ist eine emotionelle Bindung. Ich bin an ihn gebunden. Ich kann nicht anders. Ich kann laufen, mich drehen, wie ich will. Der verlorene Sohn konnte hingehen, wo er wollte, die ganze Welt bereisen. Aber der Vater blieb sein Vater. Und er blieb sein Sohn. Und du bleibst Kind Gottes, solange du lebst. Du bist sein Geschöpf. Aber Gott liebt dich. Er hat seinen Geist in dir gegeben. Gott in uns. Und die Frage ist, ist Gott noch in uns, noch mehr und mehr, verstärkt es durch die Bekehrung und durch die Hinwendung an Jesus, ist Gott die Zentralfigur in unserem Leben, mein Daddy, mein Papa, ich weiß, wie ich heiße, ich weiß, von wem ich abstamme, aber ist mehr als nur Ausdruck einer Kindersprache, es ist ein Hinweis auf eine exklusive Verstehen Gottes, dass ich verstehe, durch Jesus Christus ist Gott mein Vater. Ja, ich verstehe Gott, Gott versteht mich. Gott ist in mir, unser Vater im Himmel. Ja, dort oben ist er, dort, von dort regiert er. Aber regiert über den ganzen Himmel, über das ganze Universum. Wir gehen doch irgendwo mit jemandem spazieren, mit einer Kindergruppe spazieren. Und dann sagt so Fritzchen, sagt, guck mal, das hat mein Papa gemacht und das hat mein Papa gemacht und das hat mein Papa gemacht. Weißt du, er hat gemeint nur, was der Papa geleistet hat, sein irdischer Vater. Aber wir können durch die Natur gehen und können sagen, guck mal, die Bäume, das hat mein Papa gemacht, die Menschen, das hat mein Papa gemacht. Oder die Fischlein, die Tierchen im Zoo, das hat alles mein Papa gemacht. Nicht nur, dass er das Haus gebaut hat und dass er hier irgendwie eine Brücke gebaut hat. Nein, mein Papa hat viel mehr getan. Wir können es gar nicht fassen. Das hat mein Daddy gemacht. Halleluja, den liebe ich. Und dann lehrt Jesus im Vater unser noch weiter zu beten. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Unser Vater ist der Herr aller Dinge. Sein ist Gold und Silber. Nicht nur, das hat mein Papa gemacht. Nein. Das ist was, wo man sich auf Gott stolz ist. Ich kam in die Pfingstgemeinde und das war für mich so ein Erlebnis. Da komme ich zu spät. Das war das letzte Lied, wurde gerade gesungen wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da steht so ein älteres Ehepaar und die Frau spielt eine Laute und die singen, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und das hat mich so begeistert, dass diese alten Leute, die haben nicht ausgesehen wie Millionäre. Und ich habe später erfahren, das war ein Frührentner, der ein früherer Eisenbahner und so weiter, die Blutvergiftung hatte und das Quecksilber aus dem Blut rausgepumpt wurde und was weiß ich. Und dann singte, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und dann sagte, Mutti, noch einmal, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Dein Vater ist mehr wie ein Millionär. Glaub mir das, vertrau Gott. Dein Daddy ist mehr wie ein Millionär. Meines Gold und Silber. Dein Reich, dein Wille, deine Kraft, deine Herrlichkeit. Der Beter wird sich bewusst, gerade beim Vater unser, dass Gott der Vater ist von den Gläubigen, von den Christen. Schau, Jesus im Garten Gethsemane, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Markus 14 und so weiter. Aber wenn es dein Wille ist, ich gehe, Vater, dir zuliebe, ich tue, was du sagst, mir bleibt auch nichts anderes übrig. Ich würde vielleicht im Garten Gethsemane sterben, das hat Jesus wahrscheinlich gedacht, hier ist schöner, eine schönere Beerdigungsstätte, als am Kreuz zu hängen und von einem Menschen verlassen zu sein. Vater, dein Wille geschehen. Und dann kannst du auch diesen schweren Kelch, den Kelch des Leidens, getrost austrinken bis zuletzt. Auch noch den letzten Schluck. mein Vater hat's geplant, mein Vater hat's gemacht, mein Vater ist mehr wie ein Millionär und Gott, der Herr, hat Jesus auferweckt. Verstehst du, er hat's gewusst? Mein Vater lässt mich nicht da dem Teufel am Kreuz hängen, zu seinem Gefallen, zu seiner Freude. Gott als Vater anzureden und anzuerkennen, bedeutet Jesus zu folgen, mein Vater, auf sich ihm zu unterordnen, sich vor ihm zu demütigen, mein Vater, ihm zu vertrauen, seiner Liebe. Der Aberglaube bewirkt Erstaunliches, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Halleluja, er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Und dann fragt Jesus mal seine Jünger, die waren auch keine Millionäre, habt ihr je Mangel gehabt? Dann müssen sie sagen, nein. Wir haben schon ab und zu mal Ehren ausgeraubt und ausgerieben und so weiter. Und dann sind wir, ja, da haben sie diese Körner gekaut. Aber wir haben alles bisher gehabt. Wir sind gut versorgt gewesen. Aber unser Vater, das verbindet uns. Und jetzt bitte pass auf, was ich noch sage, erschrick nicht. Ja, so viele Kinder, wie Gott im Himmel hat, so viele Brüder und Schwestern habe ich. Jeder Christ hat denselben Vater. Mein Vater ist genau dein Vater. Er hat keine Stiefkinder, Halleluja. Jeder darf zu Gott kommen und sagen, Papi. Jeder, ist das nicht toll? Jeder darf zu ihm kommen und sagen, Papi, mein Sohn. Verstehst du, der ältere Bruder regt sich auf, weil der Vater dem Jungen alles ja vor die Füße schmeißt oder alles hergibt und alles macht. Das gemessene Kalb, beste Kleid, die schönsten Schuhe und den schönen Ring aus der Schatulle. Ja, und mir hast du nicht gegeben. Und hör mal, was der Vater sagt. Junge, Lukas Kapitel 15, Vers 31. Und Junge, was meines, das ist auch dein. Wenn du manchmal Zeugnisse liest, mir ging es am Anfang ganz so, da wurde ich eifersüchtig. Guck mal, die kriegen das. Und denen wird geholfen. Und die erfahren diese Gnade. Und diese Segnung. Und diese Erweckung. Ach, da werde ich neidisch. Ja. Aber der Vater sagt, und du hast mich nicht gebeten. Wenn du etwas brauchst, red mit Gott. Wenn du mit Gott zusammenstehst, dann bist du groß und stark. Halleluja. Der kleine Bub und der große Vater. Meine Kinder haben oft, wenn ich so, ja, sie haben sich immer verkleidet gerne. Die haben die Kleider von Mama und Papa angezogen. Und die, ja, die Schuhe. Und ich werde nie vergessen, ich komme nach Hause und die Kinder spielen mit meinen Schuhen. Und einer meiner Kinder sagt, Papi, werde ich auch einmal in deine Schuhe passen? Verstehst du? Werde ich auch einmal in deine Schuhe passen? Und dann schlürfen sie mit diesen großen Schlappen da, mit den kleinen Füßen durch die Wohnung. Ja, du wirst eines Tages in die Schuhe deines Papi passen, in die Schuhe Gottes. Denn wir sind, ja, wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Wir werden genauso groß, genauso stark und wir werden genauso mit Gott vereint, mit Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist vereint und wir werden zusammen eine Einheit bilden. Für Luther gab es kein besseres Gebet als das Vater unser, unser Vater, unser Vater. Verstehst du? Der ganzen Menschheit, der ganzen Christenheit, unser Vater. Für die Gläubigen ist Gott der Vater, nicht ein Fremder, ein weit entfernter Gott, irgendwo weit weg. Aber er ist nicht nur den Kindern vorbehalten, in der Kindersprache, nein. Jesus, der Sohn Gottes, betet selbst, aber lieber Vater. Und wir dürfen den nahen Gott erleben, dass ich Gott auf den Schoß springen darf. Den nahen Gott. Weißt du, wenn damals im Tempel bei den Juden, wenn der hohe Priester am Versöhnungstag den Namen Gottes aussprach, Jahwe und so weiter, da sind sie alle auf dem Boden gleich gefallen, lagen lingelang aus Ehrfurcht. Nur einmal im Jahr wurde der Segen ausgesprochen, der Segen Gottes, und dann lagen sie flach im Vorhof vom Tempel. Wenn er dies und so weiter sprach, haben sie gleich niedergeworfen. Du musst dich nicht niederwerfen vor Gott und sagen, Hilfe! Und dann liegst du da wie die Moslems in der Moschee beim Gebet. Ja, aber jetzt haben sie, die armen Juden haben keinen Tempel mehr. 72 nach Christus und dieser Tempel wurde nicht mehr aufgebaut. Und jetzt spricht kein hoher Priester diesen Segen. Dann reden sie jetzt nur noch, wenn sie mit Gott reden, die Juden bis heute, Adonai, mein Herr. Weißt du, für mich ist Gott nicht nur mein Herr, er ist mein Herr, ganz gewiss, aber er ist mein Vati, mein Daddy, mein Papi. Für sie war ein Ferngott, den man verehrt mit großem Respekt in weiter Entfernung. Gott, dein Name ist heilig. Und dann, ich kenne Christen, ich habe Christen kennengelernt, bin in einer Gemeinde, ich habe gedacht, da spinne ich, da stimmt was nicht. Da beten sie und dann halten sie die Augen zu und ihr Gesicht zu und so weiter und mit zugehaltenem Gesicht, Die denken, wenn sie mit Gott reden, müssen sie ihr Gesicht verdecken oder wie Aaron da ein Tuch tragen. Oder der Moses, nicht der Aaron, der Moses so einen Schleier tragen, verstehst du, sich verschleiern, wenn wir mit Gott reden. Ich darf von Angesicht zu Angesicht mit meinem Gott reden, so steht es bei mir in der Bibel. Und an das glaube ich, was in der Bibel steht und nicht, was die Menschen drauf gemacht haben, Gesicht zu halten. Versteht? Habe gedacht, was ist da komisch? Nachher habe ich mich erkundigt, warum beten die alle? Die ganze Gemeinde, die halten sich Gesicht, wahrscheinlich sind sie falsch gelehrt worden, ein falsches Gottesbild bekommen. Die Engel müssen ihr Gesicht zudecken. Und so weiter, mit ihren Flügeln und sagen, heilig, heilig, heilig. Aber ich darf Daddy, Papi sagen, ich bin geheiligt durch Jesus Christus und ich bin ein Miterbe Christi und ein, ja, ich gehöre zur Familie Gottes. So wie die Christen haben so ein verzerrtes Gottesbild. Ich darf den Herrn mit meinen, ja, da kommen Leute zu mir, auch aus verschiedenen anderen Kreisen, manchmal rufen sie an. Ich darf Gott noch nicht mit diesen Kleinigkeiten belassen, mit Zahnschmerzen. Da habe ich gesagt, beten wir. Komm, wir legen die Hand auf, leg selber dir die Hand. Ja, aber ich darf Gott nicht belassen mit solchen Kleinigkeiten. Er, der Gott des Universums, der ist mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Nein, Gott ist auch mit meinem Kümmerleins beschäftigt und kümmert sich darum. Mein Gott ist aber, er ist nicht veraltet. Sein Gesetz ist nicht überholt, er ist nett und freundlich immer, er versteht mich, er nimmt teil an meinem Leben. Sogar unsere Haare auf dem Kopf sind gezählt, Halleluja. Für mich ist Gott aber, er ist nicht wütend und böse auf mich, nicht mehr. Er ist Christ geworden jetzt, durch Jesus Christus, Halleluja. Er hat ein anderes Gesicht, die Dornenkrone und so weiter. Das ist Gott in Person, so kam Gott zu uns. Er liebt mich so, wie ich bin. Nicht wie die Leute mich machen möchten oder wie ich gerne sein möchte, so eine Maske aufsetzen. Nein, er liebt mich auch ohne Maske, ohne Make-up. Ich kenne Christen, Gott liebt die Christen. Weißt du, die lieben Heilandsleute, Gott möge ihnen vergeben und sie segnen. Da ist eine Schwester, sie sagt, ich kann noch nicht beten, ich hab noch nicht Make-up, ich habe mich noch nicht frisiert. Du darfst mit Gott sprechen, auch im Schlafanzug, Halleluja. Er ist für uns zu sprechen. Gott ist grenzenlos, er liebt mich. Aber Vater, mein Gott, das ist etwas Zärtliches, etwas Inniges, mehr als nur mein Herr. Ja, mein Herr. Weißt du, der Höhepunkt des Gebetes Jesu war im Garten Gethsemane, als er sagte, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, dein Wille geschehe, dein Recht komme. Und in diesem Moment brauche ich deine Hilfe. Vater, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und du darfst den Vater anrufen. Ruf den Vater an. Viel mehr als nur Gott. Herrgott. Verstehst du, noch schlimmer. Herrgott. Verstehst du, ein Herr, der sogar noch über Gott steht irgendwo. Nein. Daddy, Papi. Ja, Gott hat immer Zeit für dich. Er hat immer Sprechstunde für dich. Er braucht deine Nähe. Jesus hat damals die Nähe Gottes gebraucht, der ihn begleitet bis ans Kreuz. Der ihm beisteht in diesen Schmerzen, ein Peitschenhieb nach dem anderen, verstehst du? Papi, steh mir bei, hilf mir, wenn die Menschen mich schlagen. Jesus appelliert an seinen himmlischen Vater und so dürfen auch wir an unseren himmlischen Vater in unseren Nöten appellieren, in guten wie in schlechten Zeiten. Weißt du, ich brauche Gott in schlechten Zeiten. Wenn ich bei dem Sauhirten bin, da muss ich mich an meinen Vater erinnern. Da muss ich mein Vertrauen wieder neu fangen. Vater, du hast Brot, die Fülle, ich gehe nach Hause. Viele Zeloten, das sind Judensekte, wie die Pharisäer, sind Eifriger gewesen, Fanatiker, die haben das nicht verkraftet, als Jesus sagte, Gott ist mein Vater. Die wollten Jesus gleich steinigen und sie dachten, Jesus beleidigt Gott im Himmel, wenn er sagt, mein Vater, ich und mein Vater, wir sind eins. Du und der Vater im Himmel, ihr seid eins. Und die Zeloten dachten, das wird Gott ihm nie verzeihen. Alle Eigenschaften Gottes, seine Heiligkeit, seine Macht, seine Intelligenz, seine Weisheit, seine Allgegenwart und alles und so weiter, seine Liebe, das ist, manifestiert sich in dem Wort Abba. Er ist mein Vater. Das ist der große König. Das ist mein Vater. Ich darf jederzeit zu ihm kommen. Ich darf seine Nähe genießen. Die Nähe Gottes genießen. Das hat mein Vater gemacht und das hat mein Vater gemacht. Ja, der hat noch so viel gemacht. Der hat die Viren gemacht und er hat die ganze Medizinblätter wachsen lassen, so weil die Blätter vom Baum des Lebens werden zur Gesundung der Heiden dienen, steht ihm in der Bibel einmal. Der Teufel möchte uns von dem Vater entfernen. Das darfst du nicht, nein. Das wollten die Zeloten damals, nicht die Pharisäer, die waren ein bisschen anders noch. Aber die Zeloten, das darfst du nicht sagen. Gott ist mein Vater. Und er gaukelt uns vor, der Teufel hier, du kannst Gott nicht so nahe kommen, du verbrennst. Ja, im Alten Testament steht es, wer Gott sieht von Angesicht zu Angesicht, der muss sterben. Denn Gott wohnt in einem Licht, wo kein Mensch beikommt. Aber jetzt durch die Gnade, durch Jesus Christus, durch die Versöhnung ist der Vorhang zerrissen. Und jetzt kann ich, wenn ich im Heiligtum bin, dann sehe ich das Allerheiligste, den Vater. Ich darf Gott ganz nahe sein. Ich darf auf seinen Schoß springen, so wie der junge Bodelschwing. Wir sind Kinder, wir sind Erben, wir sind voll von Gott geliebt. Und das ist ein Privileg für mich. Ich darf aber sagen, Halleluja. Lieber Vater, ich danke dir, dass ich aber zu dir sagen kann, dass ich zu dir kommen darf, dass ich dir sagen kann, was mich bewegt, wo mir der Schuh drückt, was ich nicht habe, was ich nicht kann. Ich darf dir alles sagen, was mich bewegt. Und ich sage mir heute auch, du bist mein Vater, du bist mein Retter, du bist mein Heiland. Und ich lebe von deinem Reichtum. Vater, was dein ist, das ist auch mein. Halleluja. Von deiner Güte und von deiner Gnade, von deiner Fülle, da ist mein Leben bereichert. Aber, lieber Vater, bei dir ist alles, was ich brauche, und du gibst es mir und uns allen, die gerne mit Freuden, und du willst gebeten werden, und wenn wir dich bitten, Vater, dann wirst du uns beschenken, und du weißt, ja, was ich brauche, was ich bedarf, und Gott, du bist mein Papi, Halleluja, Halleluja, und du hast mich nicht aufgegeben, und du gibst auch meine Freunde, die jetzt diese Predigt hören, auch nicht auf, du liebst jeden Einzelnen, denn sie sind deine Kinder, gewollt von dir in dieser Welt, segne sie jetzt ganz besonders, Vater. Amen.